Es komme vor dich mein Gebet. Neige dein Ohr zu meinem Schreien. Ihr werdet heute Morgen vermutlich die einzige Predigt in eurem Leben über Psalm 88 hören. Behaupte ich. Wird sehr selten gepredigt. Der Anlass für die Predigt war, erstens mal ein Referat von Andreas Hahn, hat mich sehr berührt. Vielleicht kennt ihr Andreas Hahn, Jahrgang 1964, promoviert in Theologie, ist verheiratet mit Astrid, für erwachsene Kinder. Seit Juni 2017 hat er einen schweren Mountainbike-Unfall erlitten, auf einer einfachen Strecke, die Abfahrt war vorbei, eine geteerte Straße ist er gestürzt, seit da Querschnitt gelähmt. Ganz herausfordernd, auch der ganze Heilungsverlauf war bei ihm. Und er hat ein Referat gehalten, Resilienz durch den Glauben, auf Psalm 88 hingewiesen. Ich habe dann Psalm 88 gelesen, plus mich damit beschäftigt, plus eine Predigt von Timothy Keller und meine eigene Lebensgeschichte, die ich auch erfahren habe, die hat mich auch noch dazu bewegt, war so ein Mix. Dazu komme ich dann noch ein bisschen während der Predigt. Selbst von der Persönlichkeit her bin ich eher eine fröhliche, optimistische Person. Von daher ist gut, wenn ich vermutlich Psalm 88 predige, weil sonst würdet ihr hier dann rauskriechen alle. Ja. Also ja, ihr werdet es dann schon merken, weshalb. Also das hilft vielleicht ein bisschen, wenn man eine schwere Persönlichkeit ist und dann noch diesen schweren Text, dann... Ja, ich selbst kenne schwere Zeiten. Ich merke auch, flache Antworten helfen da nicht weiter. Die Psalmen sind so das Gebetsbuch der Bibel und da wird ja immer wieder um Hilfe gebetet. Und so schön ist dann der Psalmen, da sitzen die Leute im Elend, im Dreck und fast alle Bittpsalmen enden dann im Ton der Hoffnung. Der Beter sieht, wie Gott wirkt. Was gibt es Schöneres, am Ende zu erzählen und dann vielleicht in der Gemeinde nach vorne zu kommen und erzählen, ich war in dieser Not und Gott hat mir geholfen. Halleluja. Nein, wir sind ja nicht in einer Pfingstgemeinde. Nein, vielleicht sagt man das dann nicht. Bei uns sagt man das auch nicht, meistens nicht. Ja, genau. Aber so Gott zu loben. Aber in den Psalmen sagen sie Halleluja. Deshalb habe ich es gesagt, ja. Da sagen sie es. Halleluja. Die loben dann Gott. Voll begeistert. Aber nicht so unser heutiger Psalm. Psalm 39 und Psalm 88 enden beide ohne Hoffnung. Christen, besonders Christen in der westlichen Welt, sind oft ein wenig naiv, was die Unvermeidlichkeit von Leiden angeht. Wenn etwas schief geht, dann wird man überrascht. Man weiß nicht, wie man es verarbeiten kann. Allgemein weiß man nicht, wie man mit Dingen umgehen kann. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der jetzigen Phase, in der wir immer noch sind, in der Schweiz oder weltweit, mit all diesen Maßnahmen. Das zeigt, ist ist schwierig. Und ich freue mich, dass ihr, sage ich jetzt so, das ist egal, ich sage das so, ich freue mich, dass ihr eine Lösung gefunden habt für alle im Gottesdienst irgendwie. Wir müssen ja irgendwie nur noch Lösungen finden und es gibt nicht die perfekte Lösung, aber ihr habt eine gefunden. Und schön, dass ihr alle da seid. Hey, schön, dass ihr da seid. Es gibt keine perfekte Lösung und Aufregen nützt nichts, aber schön, dass ihr da seid und Jesus begegnen wollt. Es geht ja nur darum, hey, toll, dass das möglich ist miteinander. Hey, toll, freut euch daran, schaut auf das, wir haben eine Lösung. Das sage ich euch jetzt einfach so, weil das ist nicht überall so. Danke. Gut, mehr sage ich nicht dazu, aber ich finde es cool. Ja. Ja, jetzt lese ich diesen wunderschönen Psalm, haltet euch fest am Sitz, auf keine Lehnen, Psalm 88. Ja. Lese ab Vers 2. Herr Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme vor dich mein Gebet. Neige dein Ohr zu meinem Schreien. Denn satt ist meine Seele vom Leiden, und mein Leben ist nahe dem Scheol. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, deren du nicht mehr gedenkst. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn, und mit deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir rufe ich her den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich aber, Herr, schreie zu dir, und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich, todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Amen. Schrei in der Finsternis. Die Situationen im Leben, da gibt es eine äußere Finsternis, eine innere Finsternis und alles dauert relativ lange. Man kann beten, 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 um mit Gott in Kontakt zu kommen, und trotzdem bleibt man in äußerer und innerer Finsternis stecken. Äußere Finsternis kann man als schwierige äußere Umstände bezeichnen, die man erlebt. Das ist so diese Lampe, oder? Wir erleben in unserem Land, egal wie wir das betrachten wollen, ein wenig schwierige Situationen. Äußere Finsternis, Bedrückung, das Licht geht aus. Das ist eine Situation, die wird im Psalm auch beschrieben. Äußere, schwierige Umstände. Der Autor beschreibt auch, wie er seine Freunde verloren hat. Das heißt, sie sind nicht gestorben. Es ist aber kein Kontakt mehr möglich. Im Psalm 89 heißt es dann im Vers 88, Vers 9a, meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Also Gott hat das gemacht, sagt er. Gott hat ihn isoliert. Äußere, finstere Umstände, seine engsten Freunde verloren. Das gibt es teilweise auch jetzt in dieser ganzen Phase, dass Freunde sich entzweien oder Familien entzweit werden. Ganz schwierig. Man kann besser damit umgehen, mit so schwierigen Umständen, wenn es einem im Herzen gut geht. Ich kenne Leute, die erleben ganz schwierige Umstände, die sagen dann, wenn ich frage, ja, wie geht's dir so, dann sagen sie, hey, innerlich geht's mir so gut. Ich bin so geborgen in Jesus, erlebe so eine Freude, einen Frieden. Ja, kennt ihr auch solche Leute, die so antworten? So ein inneres Licht, das leuchtet. Aber was ist, wenn es außen kein Licht hat und innen auch keines? Was dann? Dem Autor des Psalmes geht es innerlich auch so. Da brennen beide Lampen nicht mehr. Und das ist dann äußerst schwierig. Dies, obwohl er deutlich sagt, im Vers 2 heißt es da, Herr Gott meiner Rettung. Also er vertraut als Gott, als Retter. Das ist ein Bekenntnis. Das ist so, wie er sagen würde heute, mein Leben gehört Jesus. Er ist mein Herr. Ich folge ihm nach. Vielleicht machst du das auch, vielleicht nur zum Christwerden. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich rede immer von Christen, weil ein Christ ist eine Person, die hat an einem Tag mal gemerkt, hallo Jesus, wenn ich so weiterlaufe in diese Richtung, das kommt nicht gut. Das reicht nicht, um mit Gott versöhnt zu sein. Und dann wendet man sich Christus zu. Die Bibel nennt das alte Wort war Buße. Wendet man sich zu, sagt man, Jesus, bitte vergib mir, mach mich neu. Und dann erkennt man Jesus als Herrn, bekennt das nach außen, lässt sich dann noch taufen, gehört auch dazu normalerweise. Bei uns in der Kultur geht das meist ein bisschen länger, aber das ist ein kulturelles Problem, nicht ein biblisches Problem, nur kulturell. Kulturelle Probleme sind einfach zu lösen, ne? Nein, die sind festsitzend, die sind wahnsinnig. Auch Gemeindekultur. Ihr habt eine Gemeindekultur, wir haben eine, jede hat eine. Die sind unglaublich schwer zu ändern. Ja. Selbst wenn die Bibel anders reden würde. Aber Gemeindekultur ist schwer. Ja. Gut, aber nochmal. Und dann Buße, Glaube an Jesus, dann sich taufen lassen. Und irgendwann in diesem Prozess merken wir auch, sendet Gott sein Siegel, den Heiligen Geist in das Leben. Deshalb finde ich das immer so schön. Dann sind Menschen vom Heiligen Geist erfüllt. Sie erleben, dass sie die Bibel verstehen, beten können und so weiter. Wenn ich manchmal höre, das ist ja ein kleiner Kurs, sagen Leute im Gottesdienst, ich heiße jetzt den Heiligen Geist, bitte komm zu uns und sei da. Dann denke ich jemand, wenn jemand das sagt, oh, der ist ja schon lange da hoffentlich. Sonst sind da alles Nicht-Christen, die da sitzen, ja. Und heute ist er ja da in euch und er lebt. Er ist hier und will wirken. Er ist schon da. Aber diesen Schritt, und jetzt machst du diesen Schritt auf Jesus zu, vertraust dein Leben an, hast dich vielleicht sogar taufen lassen, bist mit ihm unterwegs, erlebst, schwebst vielleicht zu Beginn des Glaubens noch ein wenig, das erleben viele, der wird geschwebt, das ist gut, das ist wie bei Verliebtsein, sonst würde man nie eine Frau oder einen Mann kennenlernen, man wäre viel zu heikel, man muss sich verlieben, um diese Barriere zu überwinden, ja, sonst geht es nicht. Und bei Jesus schwebt man dann auch und das hilft dann, um Boden zu gewinnen und vorwärts zu gehen. Aber Gefühle. Aber jetzt, dieser Mann im Psalm, der hat gesagt, Herr Gott, meine Rettung. Also er hat ihn erlebt. Und jetzt sieht es plötzlich anders aus. Was jetzt? Er sagt, jetzt habe ich Gottes Zorn auf mir. Er fühlt sich auf dem Stich gelassen. Und die innere Lampe brennt nicht mehr. Die hat mal gebrannt bei ihm. Es ist schwierig, äußere Umstände, wenn diese Lampe flackert derzeit in der Schweiz, empfinde ich, wie viele Menschen. Aber wenn die innere dann nicht brennt, dann wird es schwierig. Wenn sie brennt, dann okay. Aber was ist dann, wenn sie aus ist? Was machst du dann hier? Dann musst du erzählen, vielleicht hier in der Gemeinde, wie es dir geht. Am besten geht dann, wenn man sich über irgendetwas beklagt. Das geht noch am besten, also mir. Wenn ich mir schlecht geht, werde ich zynisch bis am Bach habe. Ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt. Bach, keine Ahnung. Ja. Aber kein strahlendes Gesicht. Und dann kommst du vielleicht in die Gemeinde am Sonntag, dir geht so, die Lampe ist aus und dann setzt du dich hin, du singst die Loblieder, du merkst, dein Herz ist eigentlich schwer. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Dann ist wieder die Maske ein großer Vorteil, oder? Ja. Weil dann sieht man nicht die ganze Mimik, ja. Also die Maske hat auch Vorteile, ja. Aber das so ist schwierig. Psalm 88 hat eine harte Botschaft. Man kann ein guter Mensch sein, also quasi, so gut wie es geht. Man kann ein guter Mensch sein und trotzdem beten wie verrückt und trotzdem geht alles den Bach runter eben. Das ist die Botschaft des Psalmes, die erste. Also, solche Zeiten können. Und jetzt kannst du anwenden. Ja, sag denn Gott nicht immer, dass es gut kommt, dass er mich segnet und alles Leid von mir fernhält. Und dass hinter allem eine gute Absicht Gottes steckt. Ja, das steht in der Bibel. Hinter allem steht auch eine gute Absicht Gottes. Nur, da ich persönlich von mir weiß, dass ich nicht Gott bin, weiß ich auch, dass ich eventuell diese gute Absicht mein ganzes Leben lang auf dieser Erde nicht verstehen und begreifen werde. Manche Menschen sterben, die wissen nicht, was Gottes gute Absicht hinter dem war. Sie wissen es dann in der Ewigkeit. Das ist auch eine Realität. Jemand schrieb über diesen Psalm: Wer versucht, aus der Bibel eine Philosophie zu entwickeln, in der sich am Ende immer alles zum Guten wendet, muss diesen Psalm aus der Bibel herausreißen. Also er meint auf dieser irdischen Seite, vor der Ewigkeit. Es wendet sich nicht alles zum Guten. Ich musste einmal ein 3 Monate altes Baby beerdigen, das war so hart, dieser ganze Weg, auch bis zum Tod mit all dieser Not, das finde ich immer so schlimm, Säuglinge dann. Das ist so. Und da hatte ich einmal diesen Säugling beerdigt, ja, wenn ich das schon mal erzählt habe, hier kann sein. Und dann habe ich den ersten beerdigt, dann kam das zweite Kind auf die Welt und dann war das wieder kritisch. Und dann habe ich so ein egoistisches Gebet gebetet. Ich habe gesagt: Jesus, ich mag nicht noch einmal einen Säugling von dieser Familie beerdigen. Und wenn ich das, als der, der die Abdankung halten muss, beinahe nicht mehr aushält, wie ist dann erst recht für die Eltern und für die nahen Angehörigen? Was für eine Not. Das Kind ist heute gesund, da freue ich mich drüber, aber das war extrem hart. Die Bibel sagt, man kann alles richtig machen über lange Zeit und trotzdem geht vieles oder alles schief. Was hilft uns das jetzt? Es hilft, dass man sagt, es kann passieren. Christen sind nämlich manchmal sehr naiv. Wie zeigt sich das? Mit den Erwartungen. Nehmen wir an, jemand erzählt dir, du hast ein Wochenende in der Honeymoon Suite im Dolder gewonnen. Kennt ihr das Grand Hotel Dolder? Ich weiß nicht, kostet die Honeymoon Suite ca. 30.000 Franken die Nacht. Ja, kleines Taschengeld. Das legt ihr ja heute in den Opferstock, von daher kein Problem. Ja. Gut. Also, ja. Honeymoon Suite. Und dann kommst du Honeymoon Suite, machst die Türe auf und dann kommst du rein. Denkst, was ist denn hier los? Da steht ein Doppelbett. Dann hat es einen kleinen Kühlschrank, der da rattert, dann einen Fernseher und ein kleines Fauteuil. Denkst du, Honeymoon Suite, was ist das nur? Gut. Zweite Szene. Es heißt, du darfst ins Gefängnis. Ja, also du musst ins Gefängnis. Du kommst ins Gefängnis, kommst hinein, Doppelbett, Kühlschrank, Fernseher, genau das gleiche Zimmer. Du denkst, wow, diese schöne Gefängniszelle. Hätte ich nicht erwartet. Und jetzt merkt ihr, die Erwartungen, die machen etwas mit uns, was wir erwarten. Und wenn wir als Christen in diesem Leben nur eine Honeymoon Suite erwarten im Glauben, dann funktioniert es nicht, dann gibt es nur Enttäuschungen. Deshalb hilft ein wenig Realismus auch. Deine Erwartungen stören in deiner Leben. Wenn du denkst, ich bin Christ, Gott wird nie zulassen, dass mir etwas passiert. Und ich darf es nicht mal denken, sonst passiert es dann noch. Das ist noch schlimmer, das ist ja Magie, das ist ein magisches Denken. Aber dann, was passiert mit dir? Was lässt dich glauben, dass du über Jesus und den Aposteln stehst, die so viel leiden mussten? So viele Christen erleben weltweit Verfolgung. Dieses Jahr hat Open Doors geschrieben, dass aktuell etwa in 50 Ländern eine starke bis sehr starke Christenverfolgung ist. Aktuell sind 310 Millionen Christen, habt ihr das gehört? 310 Millionen Christen einem starken Grad von Verfolgung ausgesetzt worden. Naivität ist eine große Gefahr, wie die Not selbst. Der Psalm schenkt dir ein weiseres Herz. Jawohl, schlimme Dinge können Menschen auf dieser Welt passieren. Aber Finsternis kann ein Teil des Lebens sein. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Äußere Finsternis, innere Finsternis. Aber Finsternis zeigt dir auch Gottes Gnade. Dunkle Zeiten sind Zeiten, um ihn kennenzulernen. Wenn man die Sprache des Autors anschaut, die ganze Zeit redet er mit dem allmächtigen Gott. Der Autor hat ja seine Gefühle nicht unter Kontrolle. Dieses beinahe Kreuzverhör in den Versen 11 bis 13 mit Gott, da sitzt Gott auf der Anklagebank. Der Autor sagt, ich möchte dich loben. Ich möchte von deinen Taten erzählen, von deiner Treue. Aber wie kann ich das, wenn du auf mich einprügelst? Willst du nicht, dass ich in der Lage bin, dich zu loben? Willst du nicht, dass ich anderen von deiner Treue erzähle? Ist das nicht der Sinn der Sache? Warum antwortest du mir nicht? Und so weiter. Das ist das ganze Kreuzverhör. Wenn jemand so beten würde hier, in einer Gebetsgemeinschaft, auch bei uns, was geschieht? Dann kommt man, hast du irgendein Problem oder so? Ja. Er bekommt keine Antwort im Psalm und ist wütend. Er klagt, Vers 16, elend bin ich, todkrank von Jugend auf, ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Er hat nur noch die schwarze Brille von meiner Jugend auf, also immer. Er sieht sein ganzes Leben durch die Brille der gegenwärtigen Schwierigkeiten. Man kann sagen, der Mann ist ja fast blasphemisch. Er traut ja Gott nichts mehr zu. Und dann endet der Psalm mit diesen Worten, meine Bekannten sind Finsternis. Also Gott in der pechschwarzen Finsternis, dann, wenn es vielleicht Nacht ist und ich endlich mal einschlafen kann, endlich mal vielleicht eine halbe Stunde Ruhe finde, dann geht es mir am besten. Also Finsternis. Dein besserer Freund als du, Gott Allmächtiger. Dieser Psalm ist eine gute Nachricht. Du kannst maßlos übertreiben, blasphemisch sein, wütend, verzweifelt, verbittert. Aber Psalm 88, da sagt Gott damit, ich habe Verständnis für dich. Ich weiß, wie Menschen reden, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn diese Lampen nicht brennen. Deshalb ist dieser Psalm in der Bibel, deshalb hat Gott ihn nicht zensuriert, weil es manchmal Menschen so geht. Und ich ermutige euch jetzt nicht, eine Hand aufzuhalten, wer solche Zeiten kennt. Aber vielleicht, vermutlich gibt es einige, die solche oder ähnliche Zeiten kennen. Das erleben. Und Gott sagt nicht, ich will diese Gebete nicht in dieser Gemeinde, in meiner Bibel haben, oder ich will diese Christen nicht in meiner Gemeinde haben. Nein. Sagt er alles nicht. Er sagt doch damit, ich bin immer noch der Gott dieses Mannes, trotz der Art und Weise, wie er betet. Bin immer noch für ihn da. Und die Anwesenheit von Psalm 39 und Psalm 88 zeigt, dass Gott auch dein Klagen versteht. Er sagt, ich weiß, wie du mit mir redest, wenn es dir nicht gut geht. Spielt keine Rolle, ich bin immer noch dein Gott. Psalm 88, Vers 2, Herr Gott meiner Rettung. Und dieser Gott der Rettung sagt auch zu dir, weißt du, ich bin nicht dein Gott, weil du jeden Morgen ein fröhliches Gesicht machst. Nicht, weil du alles richtig und gut tust. Ich bin dein Gott, weil ich ein Gott der Gnade bin. Deshalb. Und das habe ich selbst auch nötig, um ehrlich zu sein. In meinen dunklen Stunden, da habe ich Gottes Gnade mehr verstanden und erfahren als in Zeiten des Glücks. Dunkle Stunden, die kennen wir vermutlich alle. Auch dann später noch mehr. Aber Finsternis, kann dich dann diese dunklen Zeiten zu jemand Großem machen, dass diese Lampen dein Licht wieder zu leuchten beginnt? Solche Zeiten sind Zeiten auch zu reifen. Wenn du dunkle Zeiten erlebst, dann liest du vielleicht die Bibel und du merkst, ich lese in der Bibel und das spricht nicht zu dir. Ich weiß, das ist meine individuelle Erfahrung, die mache nur ich, dass man mal Bibel lesen kann und es redet nicht. Naja, niemand von euch erlebt. Denkt, ja, das bringt ja nichts. Habe ich eine Woche lang gelesen und ich finde einfach, ich lese nur schwarz auf weiß, aber mein Herz wird nicht berührt. Was jetzt? Oh. Aber solche Zeiten sind Möglichkeiten, um als Persönlichkeit zu reifen. Das Buch Hiob, kleiner Exkurs, beginnt ja damit, dass dass Satan Gott verhöhnt. Er sagt, dient dir denn Hiob umsonst? Der wird ja so überreich gesegnet. Und Satan zeigt ja nicht nur auf Hiob, er zeigt ein Stück weit auch auf uns. Sieh dir mal die Christen an, sie dienen dir nur, damit es ihnen besser geht. Die sind doch völlig egoistisch. Sie sagen, ich diene Gott, aber eigentlich dienen sie sich selber. Diese Menschen sind doch völlig Egoisten. Selbst wenn sie aussehen, als würden sie dir dienen, machen sie das nicht. Erhöre mal eine Zeit lang keines der Gebete der Christen. Rede mal nicht durch die Bibel zu sie. Rede nicht mehr durch Lieder, rede einfach nicht mehr zu ihnen. Dann werden sie dich sofort verwerfen. Das wäre die Anklage heute. Und Satan sagt damit, weißt du, wirst sehen, das sind nur Söldner. Solange sie ihren Lohn bekommen, auf irgendeine Art und Weise, emotional, innerlich, wie auch immer, diese Lampe brennt, dann bleiben sie mit dir unterwegs. Was hältst du von dieser Anschuldigung? Von Satan ein Stück weit. Im Grunde hat er ja ein bisschen recht. Viele sagen, ich will beten, ich will in der Bibel lesen, ich will Gott in meinem Leben spüren. Wir haben Bedürfnisse, auch ich. Ich spüre gern Gottes Reden. Ich erfahre das gern. Ich habe, weiß ich, Freude, ein bisschen Schweben im Glauben. Ja? Toll. Als Christ beginnt man meist ein wenig naiv im Glauben. Meist. Und mit der Zeit wächst man dann. Und es gräbt tiefer. Und Satan hat schon recht, wenn er auf diese Selbstbezogenheit hinweist. Aber mit diesem Autor im Psalm 88 ist ja etwas passiert. Der Autor, der übertreibt, er schreit, er klagt, er verbittert, aber er macht das vor Gott. Also er bleibt im Dialog mit ihm. Das ist der Unterschied. Er sagt, meine Bekannten sind Finsternis, aber er sagt dies zu Gott. Er bleibt in Verbindung. Und Satan hat Unrecht in dem Fall. Dieser Mann bleibt in Verbindung, obwohl alles den Bach runtergeht, genauso wie Hiob. Er bleibt in Verbindung. Wenn du durch eine doppelte Finsternis gehst, dann kommt eine Entscheidung auf dich zu. Für mich selbst hatte verschiedene Phasen im Leben, die waren sehr emotional schon. Nicht, könnte man sonst mal anschauen, aber für mich war der März 2019 sehr einschneidend. März 2019 ging zuerst mal die äußere Lampe auf. Ich hatte ja diesen schweren Sportunfall mit Schädelbruch, zwei Hirnblutungen, Lufteinschluss. Meine Frau nahm das Telefon, musste in die Intensivstation. Es war unklar, ob ich wieder überlebe überhaupt, weil das hat so gesabbert im Hirn da oben. Also innen ist da nichts mehr rausgelaufen. zwei Orten geblutet. Und dann ging es mir relativ schnell wieder gut. Also ich glaubte, es ging mir gut. Und ich konnte aufstehen, meinen Körper bewegen, das war alles cool. Und dann im Mai wollte ich arbeiten. Wieder, ich habe da auch gestoßen, endlich wieder etwas tun. Ich habe gar nicht realisiert, wie es mir geht. Die Ärzte haben schon gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Und dann wollte ich, habe geheißen, ja, jeden Tag 3 Stunden so beginnen. Okay, gut. Nach 1,5 Stunde musste ich abbrechen, mir war schlecht, übel. Und es war dann so, wenn ich jemanden gefragt hätte, Hendrik, willst du einen Kaffee? Du gesagt, ja gerne. Hendrik, willst du einen Kaffee? Hendrik, willst du einen Kaffee? Hendrik, willst du einen Kaffee? Ich habe sofort alles wieder vergessen. Mussten mir die Leute sagen, die Leute mussten sich selbst den Kaffee machen. Ich habe alles kompensiert vorher, aber sobald ich denken musste, war das Hirn nicht mehr fähig. Mein Kopf war mir ein Mixer. In der Nacht konnte ich beinahe nicht schlafen, konnte nichts mehr denken. All die Synapsen haben nicht funktioniert. Ich hatte körperlich, ging es mir super, konnte alles benutzen, alles gebrauchen, alles hat funktioniert. Aber hier oben, wenn ich hier eine Distanz hätte messen müssen mit den Metern, ich hätte es aufschreiben müssen, weil ich hätte es da unten wieder vergessen gehabt. So ging es mir im Mai 2019. Ich habe nachher den juristischen Streit, weil sie wollten mich gleich IV schreiben und nicht Heilung, keine Therapie, der bleibt jetzt so. Und dann gab es ein Riesentheater und dann gab es 7 Wochen Reha. Und im Dezember 2020, seit dann bin ich wieder 100% arbeitsfähig. Die Ärzte reden von einem Wunder. Aber das waren schwierige Zeiten. Da habe ich gebetet. Ich weiß noch, wie die Kinder im August 2019 gesagt haben, jetzt, die erwachsenen Kinder, jetzt kommen wir langsam den Papi wieder rüber. Schwere Zeiten beten und du weißt nichts, was hingeht. Und vor einem Jahr wusste man noch nicht, ob ich ganz gesund werde. Bin ich hier und ich glaube, ich erzähle nicht die ganze Zeit denselben Satz, oder? Willst du einen Kaffee? Ich habe mich entschieden in den schweren Zeiten. Wenn Gott kein Gebet erhört, ich habe noch andere Gebetsanliegen, wo die nicht erhört werden. Ich bleibe bei ihm. Und manchmal habe ich gesagt, Jesus, und das bete ich manchmal auch heute, aber nicht mit dieser Situation, Jesus, ich verstehe dich nicht. Ich begreife es nicht. Aber weißt du, ich vertraue Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Um das geht's. Ich vertraue dir, aber verstehe dich nicht. Bin vielleicht auch mal dann wütend, aber ich werde nirgendwo anders hingehen als zu dir. Ich werde Jesus dienen, dir nachfolgen, so gut ich kann, weil du Gott bist. Nicht, weil du nette Dinge für mich tust, sondern weil du Gott bist und ich nicht. Und ich werde bei dir bleiben. Und wenn du diesen Schritt machst, dann ist die Anschuldigung von Satan bei Hiob besiegt. Und auch diese Anschuldigung über dein Leben, du bist nur ein Söldner, die wird so besiegt. Und du wirst im Glauben wachsen. Vielleicht für dich selbst am wenigsten sichtbar, aber für andere wahrnehmbar. Und wisst ihr, wenn du denkst, da ist nur noch Dreck und Kohle und alles, nur noch verbrannte Erde in meinem Leben, weißt du, was doch mit Verbranntem, mit Kohle unter Druck geschieht? Was gibt's? Einen Diamant. auch in deinem Leben? Gibt es einen Diamant unter diesem Druck, den du erlebst? Und so kann auch diese Zeit jetzt einen Diamant der Barmherzigkeit, der Liebe Gottes aus dir machen. Bleib bei ihm. Hör nicht auf. In der Finsternis kannst du ein tapferes Herz entwickeln. Und letztlich noch, Finsternis kann noch relativiert werden. Zum Schluss können wir noch ein bisschen relativieren. Ja? Wir müssen unsere Augen ein bisschen auf einen anderen Fokus jetzt richten, abschwächen. In der Finsternis denkt man, ja, es gibt keinen Ausweg. Oder der Autor denkt, Gottes Ablehnung ist vollständig, er hat mich verlassen. Aber er liegt falsch. Der Psalm wurde ja von einem Mann, dieser Psalm 88, namens Heman geschrieben. In 1. Chronik 6 wird berichtet, dass Heman der Leiter von Musiker und Dichtern ist, der Söhne Korachs. Und Psalm 40 bis 88, da hat es wunderbare Psalmen drunter, die wurden von ihnen geschrieben. Und eben diesen, ja, also bis hinein da. Und sie sind einige der genialsten Psalmen. Und Heman hat Kunstwerke geschrieben. Und seine Finsternis, die dann auch im Psalm 88 geschildert wird, hat ihn dann auch zu einem Menschen gemacht, der Millionen von Menschen oder Milliarden geholfen hat in dem Psalm. Und Heman weiß das vermutlich gar nicht. Finsternis hat ihn zu einem Künstler gemacht. Im Psalm 88 denkt er noch, Gott hat mich im Stich gelassen. Heman hat sich geirrt. Die Dunkelheit, die er fühlt, ist nicht objektiv, sie ist subjektiv. Sie ist nicht real. Und 2.500 Jahre kann man ja gut darüber reden später. Und noch ein Blick auf diese beiden Psalmen, die negativ enden. Psalm 39 heißt ja der Schluss: Blicke von mir weg. Und Psalm 88, meine Bekannten sind Finsternis. Erinnert dich das an jemanden? Das heißt in Matthäus 27, Vers 45 bis 46. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema Sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus erlebt die ultimative Finsternis. Heman denkt, ich erlebe das, aber Jesus Christus hat das erlebt, den Zorn Gottes, dieses Abwenden. Warum? Warum wendet sich der himmlische Vater von seinem Sohn ab? Warum ist die Finsternis nun der einzige Freund von Jesus? Die Antwort ist, weil Gott uns vergeben will. Jesus hat das auf sich genommen. Denn es ist wahr, was Satan eigentlich sagt und was er dem Hiob sagt. Menschen sind egozentrisch. Das merken wir auch in dieser Zeit. Sehr egozentrisch. Menschen beuten sich gegenseitig aus. Das ist der Grund, weshalb die Welt in diesem Zustand ist. Aber Jesus will uns vergeben, er nimmt die wirkliche Dunkelheit auf sich. Da wird's finster. Und Jesus Christus hat das für dich getan. Er lässt dich nicht im Stich. Jesus hat für deine und meine Schuld bezahlt. Und Jesus wurde wirklich verlassen, auch objektiv, damit wir uns nur subjektiv verlassen. Und Jesus gibt eine Antwort auf diese sarkastische, zornige Frage. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Was? Ja! Ja! Es gibt eine Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Ja, das geschieht. Der Tod ist nicht das Ende. Eines Tages werden die Toten auferstehen, weil er für uns bezahlt hat, weil er die Freiheit schenkt. Einer der berühmtesten und begabtesten Verkündiger der gesamten Kirchengeschichte war Charles Haddon Spurgeon. Kennt ihr Spurgeon? Schon gehört zu diesem Mann, ja? Gut. Der schreibt im Kommentar über Psalm 88: Derjenige, welcher jetzt diese Worte in aller Schwachheit auslegt, weiß in seinem Innern von den Abgründen seelischer Angst mehr, als er sagen möchte oder dürfte. Spurgeon war manchmal 3 Monate pro Jahr an der Atlantikküste in Frankreich in seinem Ferienhaus. Wisst ihr, was er da gemacht hat? Er war depressiv. Jahr für Jahr. Er war begleitet von schwersten Depressionen. Und er hat so viel gewirkt. Und er schreibt dann noch zu Psalm 88: Können denn aber wirklich fromme Menschen solche Leiden erfahren müssen? Jawohl, und manche unter ihnen sind ihr Leben lang solcher Knechtschaft unterworfen. Dann hat er seine Psalmenauslegung geschrieben vor 130 Jahren. Ja. Leider. Innere und äußere Finsternis kann einem Christen widerfahren, sagt dieser Psalm. Und es bedeutet nicht, dass man von Gott getrennt ist. Das bedeutet es nicht. Finsternis geschehen kann geschehen, ohne dass du weißt, weshalb. Es gibt Antworten, einen Zweck und du wirst ihn einmal erkennen. Ich möchte jetzt noch für uns beten und unter den Segen von Christus stellen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese herausfordernden Psalm. Ich danke dir, dass er in der Bibel steht. Er rüttelt aus Naivität. Er schüttelt und er bewegt mich. Und Herr, danke, dass dieser Psalm uns zuflüstert. Deine Stimme, ich verstehe dich, wenn es dir nicht gut geht. Und ich bete dich jetzt, Herr Jesus Christus, diesen Menschen unter uns ganz nah bist, die merken, diese innere Lampe flackert. Oder sie ist jetzt dunkel. Ich bete dich, dass du sie einfach festhältst, dass sie von dir gehalten sind, wenn sie sich selbst nicht mehr halten können. Dass du durch deine Gnade und deinen Frieden hineinkommst. Und ich bitte dich ganz fest um das Wunder, dass ihr Licht wieder brennt, dass du zu ihnen redest. Bitte mach du das durch deinen Heiligen Geist, wirk du an ihnen. Bitte dich für diejenigen, die merken, die Äußerlichkeit macht so viel mit mir. Diese Lampe ist dunkel. Du eingreifst und schenkst, dass ihr Licht umso heller kann strahlen kann. Ich bitte dich, dass in der Effektivität beide Lampen leuchten können, im Miteinander. Nach außen, diesen Tochgottesdiensten, in all dem, dass dein Licht nach außen leuchtet und das inneres Licht auch mitleuchtet. Bitte mach du das. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben wirkst und handelst. Immer wieder zu deinen Zeugen machst. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.